Sie hören Podcast Literatur.de von Theo Schneider und der Volkshochschule Kaiserslautern. Am Mikrofon ist Theo Schneider. Hier mit einer Kostprobe aus dem neuen Roman von Thorsten Nagelschmidt. Er heißt Soledad und erschien 2024 im Verlag S. Fischer. Die Textpassagen aus dem Roman liest Thorsten Nagelschmidt selbst. Pah, dachte ich, als ich die ersten 20 Seiten gelesen hatte, wenn das so weitergeht, wie soll man da die restlichen 430 Seiten aushalten? So aufgeprötzelt, overloaded, aufgemotzt mit Young Lady Power Speech, ließ der Roman zum Start die Reifen durchdrehen. Da fetzen sich zwei junge Frauen an einem einsamen Strand Südamerikas. Das Buch beginnt mit einem Ende, mit dem Ende der Beziehung von zwei Lesbenlieben. Sonja und Alena, ziemlich erfolgreiche Fotografinnen aus Deutschland, die nach einem Auftrag in Venezuela noch ein paar Tage Urlaub in einer Lodge im äußersten Nordwesten Kolumbiens nahe der panamesischen Grenze machen. Dort, wo der Darién beginnt, der unzugänglich wilde Urwald, durch den sich die Flüchtlinge auf ihrem Weg nach Norden schlagen. Auf der Suche nach einem besseren Leben in den USA. Bedroht von Paramilitärs, Narcos, Giftschlangen, Hunger, Durst und Unfällen auf unzugänglichen Pfaden.
»Nimm den Deckel doch einfach ab«, sagte Sonja. »Ich möchte das Salz dosieren«, antwortete ich. »Kennst du dosieren?« Seufzend beugte Sonja sich vor und nahm mir den Salzstreuer aus der Hand. Sie schraubte den Deckel ab und befreite die Innenseite mit ihrem Messer von den verkrusteten Ablagerungen. Dann schraubte sie den Deckel wieder fest, schüttete sich ein paar flockige Krümel in die Hand und verteilte sie mit spitzen Fingern auf meinem Teller. Sie sah mich an. »Siehste, geht doch.« Dann rieb sie sich die Salzreste von den Fingerkuppen, stellte das Gefäß ordentlich zurück auf den Nachbartisch und wandte sich wieder ihrem iPhone zu. Den ganzen Tag über behandelte sie mich schon so, wie die letzte Idiotin. Ihr Augenrollen, als ich am Kiosk auf dem Boot zwei Empanadas und Wasser bestellen wollte, wie sie vor der gesamten Schlange mein Spanisch verbessert und den restlichen Tag nur noch das Nötigste mit mir geredet, mich bei der Wanderung über die Isla Grande regelrecht geghostet hatte. Ihre gelangweilten »Hms«, diese alles abwürgenden, ja voll interessant, Konversationsboykott-Kommentare und dann beim Abstieg eines weiteren beschissenen Hügels ihr genervt nach hinten geworfenes »Alles okay, Alena«, als wäre ich irgendwie Stulle oder Fußlahm oder so, ein lästiges Anhängsel, eine Zumutung. Ich spürte etwas in mir wachsen, ein dumpfes Gefühl, das ich nur zu gut kannte. Ich drehte ein paar Nudeln auf die Gabel, »Steiger dich da jetzt nicht rein«, dachte ich, konnte mich dann aber doch nicht beherrschen. »Was unterscheidet uns eigentlich noch von den anderen Ehepaaren hier?« »Wir sind nicht verheiratet«, antwortete Sonja tonlos. Ich ließ die Gabel auf den Teller sinken. »Ist das alles, was dir dazu einfällt?« »Como?«, fragte Sonja. »Como?«, äffte ich sie nach. Endlich legte sie ihr iPhone auf den Tisch. »Alena, nerv mich nicht. Was willst du von mir?« »Ich will wissen, ob wir jetzt eines dieser Paare sind, die sich schweigend im Restaurant gegenüber sitzen und in ihrem Essen stochern.« »Sieht ganz so aus«, sagte Sonja mit einem Blick auf meine Gabel. Sie lachte. Ich ließ mich gegen die Stuhllehne fallen und schaute an die Decke, unter der sich träge der Ventilator drehte. Es war unmöglich, mit ihr zu diskutieren. Alles prallte an ihr ab, alles musste sie ins Lächerliche ziehen. Das dumpfe Gefühl wurde stärker. Eine Anspannung im Nacken, ein Druck auf der Brust. Ich nahm einen großen Schluck Weißwein. Bei den Blumen auf unserem Tisch handelte es sich um Nelken, Beerdigungsblumen. In meinem Kopf erklang ein gedämpfter, statischer Ton. Ich dachte, gleich schleudere ich ihr mein Glas in die Fresse. »Du bist eine dumme Sau, weißt du das?« »Tja«, sagte Sonja, »Augen auf bei der Partnerwahl.«
Hier hat sich Rainer, nun etwa Ende 60, nach erfolgreichen Berufsjahren in Deutschland und nach etlichen Zwischenstationen in Südamerika seinen Lebenstraum von einer neuen Heimat in den Tropen erfüllt. Die Tortuga Lodge, ein Resort in einer wunderschönen einsamen Bucht, nur mit dem Boot erreichbar. Daher der Titel des Romans Soledad. Obwohl, so einsam sind weder die Gegend noch die Figuren. Abgesehen von Elena, der aus Russland stammenden jüngeren Fotografin, die sich mit Rainer anfreundet und allein zurückbleibt, nachdem ihre Lebens- und Liebespartnerin sie im Streit verlassen hat. Dieser Ort und diese Zeit bilden die Erzähl- und Handlungsgegenwart des Romans. Genau genommen sind sie nur eine sehr ausführliche Rahmenhandlung für die Erzählung des Lebens von Rainer. Allerdings so breit angelegt, dass Elena zu einer zweiten Hauptperson des Romans wird, da ihre Herkunft, ihre Beziehung zu Sonja, die aus reicher Familie stammt und die Elena in den vergangenen Jahren gefördert und unterhalten hat, ausführlich beschrieben werden.
Bei der Sache mit der Avocado damals hatten alle am Tisch gelacht. Ich hatte mitgelacht, was blieb mir auch anderes übrig? Erst später, als ich im Bett lag, hatte ich verstanden, dass es an der Zeit war für eine erneute Häutung. Es reichte nicht mehr, zielstrebig und klug zu sein. Auf diesen Feldern konnte ich in meiner neuen Umgebung nicht reüssieren. Was ich brauchte, waren Ecken und Kanten. Etwas, das mich von den anderen abhob. Es war an der Zeit, meine Schwächen in eine Waffe zu verwandeln. All meine gut situierten Freundinnen und Bekannten sehnten sich danach, real und authentisch zu sein, doch das meiste, was sie an sich selbst als echt erkannten, galt als konventionell und spießig. Nicht so bei mir. Meine Herkunft, meine sexuelle Orientierung und diese ganzen kleinen Spleens, das war alles wertvolles Kapital. Kapital, das viel zu lange ungenutzt herumgelegen hatte. Niemand in dieser Runde hat heute zum ersten Mal eine Avocado gesehen, sagte ich mir. Niemand außer dir, also mach was draus. Nach und nach baute ich mein gesamtes Shitso-Dasein zu meinem USP um. Ich entwickelte ein Gespür für bissige Bemerkungen und originelle Standpunkte, lernte komplette Gangster-Rap-Alben auswendig und statt aus Susan Sontags Notes on Camp zitierte ich lieber gleich aus der Gala. Ich schärfte mein Profil und legte mir eine geheimnisvolle Aura zu, die an guten Tagen sogar mich selbst überraschte. Es machte Spaß, mir und allen anderen etwas vorzuspielen, fluide zu sein und nicht zu fassen. Nur meine Wut, die habe ich mir nie erlaubt. Zu tief saß das Gefühl, dankbar sein zu müssen. Dankbar dafür, aufs Gymnasium gehen zu können und später zur Uni. Dankbar für den BAföG-Höchstsatz und das bezahlbare WG-Zimmer. Dann für den Platz in Sonjas Altbaupalast in der Schanze und die finanzielle Unterstützung durch sie und ihre Eltern. Dankbar für jeden Mappentermin bei jeder noch so unbedeutenden Online-Klitsche. Dankbar für jeden Assi-Job und jedes unverbindliche Schulterklopfen von Bildredakteurinnen und Projektmanagern. Doch auch wenn ich nur selten ein Ventil dafür fand, über die Jahre wurde ich immer wütender. Wütend auf ein System, das meine Mutter, die zu Hause in Krasnojarsk eine patente Ingenieurin gewesen sein mochte, im neuen Land aber froh sein konnte, eine Teilzeitstelle als Putze zu finden, auf die Knie gezwungen und meinen Vater in die Arme der AfD getrieben hatte, während für mich nur eine als Bescheidenheit getarnte Unterwürfigkeit geblieben war. Wütend auf die powerposenden Artdirektoren und Schauspielerinnen und Politiker, wütend auf die selbstbesoffenen Agenturchefs, auf die schmierigen CEO-Wichser und Consulting-Arschlöcher mit ihren Zahnpasta-Werbungsfressen und auf all die anderen geilen Böcke, die sich einbildeten, ich würde mit ihnen flirten, wo ich einfach nur versuchte, professionell und freundlich zu sein. Wütend aber auch auf meine bis zum Get-No durchtherapierten Uni-Freundinnen mit ihren augenzwinkernden Trash-Pop-Partys und den beschissenen Bio-Avocados, die den lieben langen Tag über Privilegien sprachen, nur halt nie über ihre eigenen. Brach die Wut dann doch mal aus mir hervor, dann plötzlich und unkontrolliert wie ein kotzender Vulkan. Was mich jedes Mal genauso erschreckte wie die Person, gegen die sie sich richtete. In den letzten Jahren war das meist Sonja gewesen und als sie mir gegenüber zum ersten Mal Begriffe wie Impulskontrolle und Anger Management in den Mund nahm, da empfand ich nichts als kalte Verachtung für sie und die Welt an ihrer Seite. Sonja aber war sich ihrer Macht über mich immer bewusst. Das war mir nun, wo ich dank der Loras so vergleichsweise unemotional und sachlich darüber nachdenken konnte, plötzlich klar. Bewundert wurde ich nur, wenn ich sowohl gefügig war, als auch edgy und passionate, so richtig schön on fire halt. »Ich geb dir einen Hunni, wenn du dem Agenturproll da vorne wie zufällig an den Arsch fasst«, hat sie mal auf einer Gruner- und Ja-Party zu mir gesagt, vor all unseren Leuten, die sich darüber beömmelten wie die Blöden. Es war erniedrigend, zumal ich tatsächlich mitspielte und Sonjas beschissenen Huni nach vollbrachter Leistung in eine Runde Prosecco für alle investierte und mir den restlichen Abend vorkam wie ein Stricher mit Stockholm-Syndrom. Aus Rache zündete ich ihr nachts im Bett das Schamhaar an. Sonja schlief meist nackt und auf dem Rücken und hatte sich zuletzt einen Busch wachsen lassen, was zwischen uns immer mal wieder Thema gewesen war. Als sie nun aus dem Schlaf hochschoss und panisch mit der flachen Hand auf ihrem Unterleib herumtrommelte, erschrak ich so sehr über mich selbst, dass ich anfing, hysterisch zu gackern und das Ganze wie einen dämlichen Joke aussehen ließ.
Dieser Ort und diese Zeit kurz vor und während der Corona-Isolierungen bilden also den breiten Rahmen, in dem das Leben Rainers eingebettet und erzählt wird. Er, so die Fiktion des Romans, erzählt es Sonja, mit der er sich angefreundet hat. Wobei nicht recht klar wird, warum er ausgerechnet Sonja sein ganzes Leben erzählen wird. Während Sonjas Geschichte in der Erzählgegenwart, der Tortuga-Lutsch, immer wieder mit Rainers Geschichte in der Vergangenheit gegengeschnitten wird. Mit den, Zitat, winzigen Eidechsen, die die Wände entlang huschten, Zitat Ende, sind wohl Geckos gemeint. Ist es nun eine Nachlässigkeit des Autors oder die Unkenntnis der Erzählperspektive Sonjas? Die Geschichte von Rainer macht den größten Teil des Romans aus und ihr größter Teil wiederum spielt in unserer Region, genauer in Mainz und Umgebung. Er wird 1950 in der Siedlung, war es wirklich eine Siedlung damals, nahe bei heutiger Uniklinik und Zitadelle, als Kind eines Eisenbahners geboren, der sich allmählich zum Inspektor hocharbeitet, aber nach einigen erfolgreichen Jahren zunehmend verstummt, depressiv wird, in der Nervenklinik malträtiert wird und ertrunken aus dem Rhein gefischt wird, wo er wohl Selbstmord begangen hat. Nachkriegskindheit, Abenteuer in Ruinen, Freundschaften und Rangkämpfe mit Kameraden und Konkurrenten, Ärger in Familie und Schule, Aufwachsen in den 50ern und 60ern. Die kleinbürgerliche Enge dieser Jahrzehnte, politisches Erwachen, erste Aufsässigkeiten, lange Haare, Schlaghosen und Stehplus in den ersten Diskotheken. Heavy Petting, erste Drogenerfahrungen, erste Liebeleien. Gemeinsame Unternehmungen und Konflikte mit den Geschwistern, die langsam auseinanderwachsen. Die jüngere Schwester heiratet nach oben und macht geschäftliche Karriere in Düsseldorf. Der ältere Bruder bleibt bodenständig und bescheiden. Und Rainer, ehe er sich versieht, ist er verheiratet, in eine Ehe geschlittert, die nicht unglücklich ist, aber auch nicht glücklich. Rainer wechselt die Jobs, bis er schließlich als Modevertreter im Auftrag der Firma seines Schwagers richtig Geld macht. Wobei ihm die Abwesenheit aus dem Zuhause seiner gleichgültig gewordenen Ehe durchaus gelegen kommt. Mit dem Geld, das er dabei macht, zieht er nach der Aufgabe des Jobs durch wechselnde Länder und Liebschaften in Südamerika. Ausgebuffte Leser werden vielleicht den Verdacht nicht ganz los, als beschriebe Thorsten Nagelschmidt diese Szenerien zwischen Bolivien, Venezuela, Peru und Kolumbien als Nachhall einer umfangreichen Lesetour durch die Goethe-Institute dieser Länder. Trotz durchaus lebendiger und sachkundiger Schilderungen stellt sich eine gewisse Ermüdung ein, da jede Station durch neue Liebschaften, durch Erwerb und Renovierung eines Hauses und durch die Etablierung eines Pensionsbetriebes charakterisiert wird, die dann regelmäßig wieder aufgegeben werden.
Rainer ist dünnhäutig geworden, grantig und aggressiv. Auch viele seiner Gäste kann er kaum noch ertragen. Die hochnäsigen Rollos aus der Hauptstadt, für die es nur Bedienstete und zu Bedienende gibt, die Machos aus Medellin und die aufgetakelten Huren, die ihre Ehefrauen spielen. Was kostet ein Bier? 5.000 Pesos. Und für mich? Für dich 6.000. Ihr Paisas habt doch Geld, oder? Da lachen sie, das gefällt ihnen. Rainer aber widert dieses Spielchen zunehmend an, genau wie das affektierte Gebaren der internationalen Reiseblogger und Influencer, die es schon für eine krasse Erfahrung halten, wenn sie mal ein paar Tage nicht heiß duschen oder nicht ihre dämlichen Serien auf dem Laptop glotzen können. Blasierte Schwachmaten, für die alles nur Kulisse ist und die mit ihren Handys und Kameras über das Gelände pflügen, um genau die Bilder einzufangen, die sie schon von 1000 anderen Websites, Social-Media-Accounts und YouTube-Kanälen kennen. Die unverschämtesten Vertreter dieser Zunft wollen im Tausch gegen wohlwollende Berichterstattung umsonst bei ihm übernachten oder andere Vorzugsbehandlungen herausschlagen, was Rainer rundheraus ablehnt, wenn auch aus Angst vor negativen Bewertungen immer hübsch lächelnd. Die Gäste, mit denen man auch mal eine längere Unterhaltung führen kann und die offen sind, sich auf neue Erfahrungen und die Magie des Ortes einzulassen, werden immer seltener, die Anspruchshaltung höher. Der Tourismus in der Gegend boomt, in Capuchaná sind neue Hotels entstanden, darunter sich als nachhaltig und eko-deklarierende Anwesen mit Outdoor-Duschen, Solardächern und allem Pipapo. Jedes Restaurant, jede Kneipe stellt sich krachend laute Boxen vor die Tür. Aus dem einst verschlafenen Nest ist eine gigantische Freiluftdisco für gelangweilte Langweiler aus den wohlhabenden Zentren der westlichen Welt geworden, darunter nun auch scharenweise Amerikaner, die auf ihren San Blas-Touren für ein bis zwei Nächte mit einer alles niederwalzenden Spring-Break-Mentalität über die Stadt herfallen und noch den harmlosesten Teenager auf Drogen oder Sex anquatschen. Das Internet hat die Hotelbesitzer Capucanas in einen gnadenlosen Konkurrenzkampf versetzt und an manchen Tagen fühlt Rainer sich nur noch wie ein mies bezahlter Angestellter von Booking.com. Die Lodge ist zu einem Klotz am Bein geworden, er will einfach nur noch verkaufen. Aber er weiß auch, dass das nur gelingen kann, wenn er alles einigermaßen in Schuss hält. Also bleibt ihm nichts anderes übrig, als weiterhin all seine Zeit, seine Energie und sein Geld hineinzubuttern. Um die Ausgaben zu stemmen, braucht er eine möglichst hohe Auslastung mit glücklichen Gästen und 5-Sterne-Bewertungen auf den von ihm zutiefst verachteten Internetplattformen. Ein Teufelskreis.
Und so tourt Rainer und mit ihm der Leser auf der Spur durch sein Leben, durch wechselnde Länder und Städte, Haus- und Liebesprojekte Südamerikas, bis er schließlich den einsamen Strand entdeckt, auf dem er sein Resort der Tortuga Lodge errichtet.
Am nächsten Morgen, Consuela hat sich gerade von ihm verabschiedet und den Fernseher angelassen, bleibt Rainer bei einer Sendung über den Chocó hängen, einer der entlegensten Provinzen Kolumbiens. Es geht um einen Ort an der Grenze zu Panama namens Capucana, was in der Sprache der Kuna-Indianer das Land des roten Chili-Pfeffers bedeutet. Etwa eine Bootsstunde von diesem Ort entfernt haben die Spanier im Jahr 1510 eine ihrer ersten Siedlungen auf dem amerikanischen Kontinent gegründet, Santa María la Antigua del Darién, die sie aufgrund des erbitterten Widerstands der Ureinwohner schon 13 Jahre später wieder aufgeben mussten und deren Name Rainer, seit er als Heranwachsender zum ersten Mal in einem seiner Abenteuerbücher davon las, niemals losgelassen hat. Ein Zeichen? Möglich, denkt Rainer, der nach dem rastlosen Rumgeirre der letzten Monate nach jedem Strohhalm greift. Er packt seine Sachen und nimmt den nächsten Bus nach Medellin, wo er einen Platz in einer Propellermaschine nach Capucana bucht und zum Flughafen fährt. Der abenteuerliche Flug führt über dichten Dschungel und die Sumpfgebiete im Delta des Rio Atrato hinweg und endet auf einer winzigen und von tropischem Regenwald umgebenen Piste am Ortsrand von Capucana. Der erste Eindruck ist alles andere als berauschend. Capucana ist ein staubiges und verschlafenes 4000-Seelen-Nest, in dem es weder Geldautomaten noch Autos, ja nicht einmal Straßennamen gibt. Gnadenlos knallt die Mittagssonne auf die tristen flachen Bauten hinab, in deren Schatten abgemagerte Hunde liegen und träge vor sich hingähnen. Rainer nimmt sich ein Zimmer in einer einfachen Pension im Ortskern und geht runter zum Wasser. Er setzt sich vor eins der Restaurants an dem kleinen, betriebsamen Hafen, bestellt eine gebratene Languste mit Reis und ein kaltes Bier und lässt seinen Blick schweifen. Von seinem Platz aus schaut er geradewegs auf eine Bucht ein paar Kilometer südlich, nicht viel mehr als ein schmaler, im gleißenden Sonnenlicht phosphorizierender Streifen am Horizont. Was ist das? Fragt er die Kellnerin, als sie das Bier vor ihm abgestellt hat. Was meinen Sie? Diese Bucht da drüben. Ach das, das ist Soledad. Ein Dorf? Eigentlich nur ein paar Häuser. Und daneben? Da ist ein Strand. Sonst nichts? Sonst nichts, sagt die Kellnerin achselzuckend und nimmt die Bestellung am Nebentisch auf.
Das war eine Kostprobe in podcastliteratur.de von Theo Schneider und der Volkshochschule Kaiserslautern. Heute mit einer Probe und einer Kritik aus und über den neuen Roman von Thorsten Nagelschmidt, der nicht mehr so ganz neu ist. Er heißt Soledad und erschien bereits 2024 im Verlag S. Fischer. Er hat 448 Seiten und das Hardcover kostet 26 Euro.